Joe Biden oder Donald Trump? Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, das ist die Frage an diesem heutigen Morgen. Und noch ist nicht klar, wer ins Weiße Haus einziehen wird. Doch auf den neuen US-Präsidenten warten große Herausforderungen, auch ökonomische Herausforderungen. Bei mir im Studio ist deswegen nochmal Eva Barner aus der Wirtschaftsredaktion. In den Sommermonaten ist die amerikanische Wirtschaft ja wieder kräftig gewachsen. War das nur eine Momentaufnahme?
Ja, das kann man so sehen. Im vergangenen Quartal hat die US-Wirtschaft tatsächlich wieder ordentlich Boden gut gemacht. Da ist die Wirtschaft um rund 7% zum Vorquartal gewachsen. Aber es war ja auch ein beispielloser Absturz, den die US-Wirtschaft im Frühjahr erlebt hat. Diese Erholung zeigt natürlich auch, dass das Konjunkturpaket in den USA tatsächlich gewirkt hat. Unter anderem hatte Donald Trump ja auch sogar Schecks an die Amerikanerinnen und Amerikaner geschickt. Und Ökonomen haben tatsächlich auch einen kräftigen Konsumzuwachs verzeichnen können in den Sommermonaten. Dieses erste Corona-Hilfspaket, das ist ja nun aber ausgelaufen im Sommer und damit auch die Hilfen für die Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote ist ja immer noch hoch in den USA. Zuletzt lag sie bei knapp 8%. Und auf ein zweites Hilfspaket, da konnten sich das Weiße Haus und der Kongress ja nicht einigen. Und aus Sicht von Börsianern und Ökonomen ist es wichtig, dass nun nach der Wahl möglichst schnell ein weiteres Konjunkturpaket geschnürt wird, weil damit gerechnet wird, dass die Wirtschaftserholung ohnehin zum Erliegen kommen wird im vierten Quartal.
Und da traut man dann an den Börsen dem Demokraten Joe Biden mehr zu?
Also die deutlichen Kursgewinne gestern, die lassen sich so interpretieren, dass Biden tatsächlich der klare Favorit der Finanzmärkte jetzt ist, der so die Hoffnung an den Börsen auch mit einer demokratischen Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses durchregieren könnte. So also die Wunschvorstellung, da wären natürlich schnelle Konjunkturimpulse möglich. Biden hatte ja versprochen, ein riesiges Corona-Hilfspaket zu schnüren, um in Not geratene Familien und Kleinunternehmen zu unterstützen. Außerdem plant Biden ja auch staatliche Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe. Grundsätzlich sind ja zwei ganz unterschiedliche Ansätze zur Konjunkturankurbelung. Trump verspricht ein Ende der Corona-Auflagen, damit die Wirtschaft wieder wachsen kann. Biden hingegen betont, dass die Eindämmung der Pandemie Voraussetzung ist für eine wirtschaftliche Erholung. Ja, und das ist ja auch die vorherrschende Meinung hier in Europa.
In Europa hofft man ja, dass sich mit einem Machtwechsel im Weißen Haus, der sich ja derzeit noch nicht abzeichnet, auch etwas ändern könnte in der Handelspolitik. Wie stehen da die Chancen?
Also Ökonomen sind da skeptisch, da auch Demokraten in der Tendenz eher zu den Protektionisten zählen, also eher darauf bedacht sind, Arbeitsplätze im Land zu halten und ihre eigene Industrie zu schützen. Carsten Pleski von der ING-Bank, der formulierte es gestern in unserem Programm so.
Auch Biden ist kein Präsident, der auf einmal rufen wird, America second. Es geht hier wirklich auch wieder vorrangig um die Interessen der amerikanischen Wirtschaft. Der Ton wird sich verbessern. Der Ton wird freundlicher werden. Er wird sicherlich die Hand ausstrecken zu Europa. Man könnte eventuell nochmal wieder über so ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa reden. Am allerwichtigsten wird für mich aber sein, dass Biden versuchen wird, um die Europäer zu sich zu ziehen, um sie als Verbündete zu gewinnen in diesem Kampf gegen China.
Aber soweit ist es ja noch nicht. Aber zumindest ist klar, wer auch immer im Weißen Haus sitzen wird, der Machtkampf zwischen den USA und China, der wird weitergehen. Die Zwischentöne, die könnten sich vielleicht ändern, aber noch gibt es ja kein Wahlergebnis.
Vielen Dank, Eva Barner aus der Wirtschaftsredaktion. 8.38 Uhr ist es und wir sprechen nochmal mit Friedbert Meurer, hätte ich schon beinahe gesagt, mit Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio und mit Thilo Kössler in Washington. So, ziehen wir mal eine Zwischenbilanz. Was machen wir mit den Ergebnissen soweit, Thilo Kössler?
Sie meinen mit den Ergebnissen der Wahlen oder Sie meinen mit den Ergebnissen der Rede von Donald Trump?
Fangen wir erstmal mit den Wahlen an. Einmal mit dem Ergebnisüberblick und dann gehen wir direkt zu Donald Trump.
Ja, im Ergebnisüberblick hat sich jetzt natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel geändert in der letzten Stunde. Ich habe das schon geschildert. Ich habe fälschlicherweise vorhin, und Klaus Remme hat mich dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, Nevada Donald Trump zugeschlagen. Nein, Nevada geht natürlich an Joe Biden. Nebraska 2 geht an Joe Biden. Nebraska geht an Donald Trump. Maine 2 geht an Donald Trump. Montana geht an Donald Trump. So, und ganz, ganz knapp ist es eben in North Carolina mit 50,1% für Donald Trump und 48,6% für Joe Biden. Ebenso knapp ist es in Georgia mit 50,6 zu 48,1. Und dann muss man einfach sagen, dass Millionen von Stimmen in den entscheidenden Midwest-Staaten noch nicht ausgezählt sind. Weder in Michigan, noch in Pennsylvania, noch in Wisconsin Und das ist vielleicht die Brücke zur Trump-Rede, ja, macht diese Trump-Rede so gefährlich und zweifelhaft.
Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Also wir halten fest, es ist noch alles offen. Es kann noch ganz viel
genauso
passieren.
Genau so ist es. Der Abstand ist zwar geringer geworden mit 220 zu 213 Wahlmännerstimmen, mit 220 für Joe Biden noch, aber der Abstand wird geringer. Nur, es sind eben noch nicht alle Stimmen ausgezählt.
So, und dann kommen wir zur Rede von Donald Trump. Wieso ist das so ungeheuerlich, was er gemacht hat?
Ja, weil sie einfach nicht stimmt. Donald Trump hat gesagt, wir gewinnen Michigan, wir gewinnen Wisconsin, wir gewinnen Pennsylvania, das mag sein, nur sind die Stimmen noch nicht ausgezählt, es sind Millionen von Stimmen noch nicht ausgezählt. Was sehr bedenklich ist, ist, dass Donald Trump angekündigt hat, die Gerichte zu bemühen. Er will den Rechtsstreit anrufen, er spricht von einem Betrug am amerikanischen Volk, man wolle dem amerikanischen Volk seinen Wahlsieg stehlen. Er möchte den US Supreme Court anrufen und sagt, das ist zwar ein very sad moment, ein sehr, sehr trauriger Moment, aber es bliebe ihm keine andere Möglichkeit. Nun muss man einfach sagen, das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Donald Trump ruft als Präsident einen Wahlsieg aus, obwohl gar nicht feststeht, dass er gewonnen hat. Er führt in Georgia, er führt in North Carolina, aber es sind Millionen Stimmen noch nicht ausgezählt. Es ist verfrüht, es ist einfach so nicht wahr, was er gesagt hat. Und es ist zutiefst undemokratisch. Und ich muss Jürgen Trittin und Herrn Weber recht geben, er stellt nicht nur die Institutionen in Frage, sondern er stellt die gesamte Legitimation des Wahlprozesses in Frage. Das alles, Hamai, ist noch keine Verfassungskrise. Er will aber den Supreme Court anrufen und nun hat er gerade die Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg durchgedrückt, Amy Cohen Barrett, eine ausgesprochen konservative Kraft, und sein Kalkül war wohl, dass jetzt mit der 6-3 Mehrheit im Supreme Court ihm die zweite Amtszeit in den Schoß gelegt werden könnte. Man stelle sich vor, der Supreme Court urteilt zu seinen Gunsten auf der jetzt vorliegenden grundlegenden Faktenlage. Das wäre dann nicht nur der vollzogene Umbau der Rechtsprechung, ein alter Traum der Republikaner, sondern das wäre dann in der Tat die Verfassungskrise und das Worst-Case-Szenario. Es kommen schwere Zeiten auf dieses Land zu.
Nun hat ja aber auch Joe Biden gesagt, wir stehen kurz vor dem Sieg in Arizona, frei formuliert, hat das mehr oder weniger für sich reklamiert. Aber auch da wird noch ausgezählt. Fox News hat Arizona Joe Biden als einziger TV-Sender bisher zugeschlagen. Gibt es da einen qualitativen Unterschied? Weil diese Frage kam hier in der Redaktion auch schon auf, dass ja auch Joe Biden relativ offensiv vorgegangen ist.
Nein,
in seinem
Statement. Nein, das ist ein qualitativer Unterschied. Joe Biden hat ganz klar gesagt, er wird erstens das Wahlergebnis akzeptieren. Und zum Zweiten hat er gesagt, es ist weder Sache von Joe Biden noch Sache von Donald Trump, den Wahlsieg zu verkünden. Das ist Sache der Behörden, das ist Sache der Wahlämter, dies zu tun. Es ist nicht Sache der Kandidaten.
Klaus Remme, ziehen da dunkle Wolken auf in Amerika jetzt schon absehbar in den nächsten Tagen?
Ja, das ist wohl so. Ich meine, diese Wahlnacht, die ist hier am frühen Morgen in beispielloser Weise, muss man sagen, in historisch beispielloser Weise eskaliert, in wenigen Minuten erst durch einen Tweet, dann durch eine Rede, die auch wiederum von ihrem Aufbau her praktisch bis zu einem Höhepunkt führte. Die Argumentation ist ja völlig abstrus. Er hat sie ja einmal so und einmal so angewandt. Im Falle Georgia hat er sich darüber beklagt, dass er nicht als Gewinner ausgerufen wird, weil er scheinbar uneinholbar führt. Und im Falle Arizona hat er sich darüber beklagt, dass der Führende zum Gewinner ausgerufen wird, obwohl es noch eine theoretische Chance gibt, den Vorsprung einzuholen. Das verbunden mit dem Vorwurf der Täuschung noch während die Stimmen gezählt werden, wie Thilo Köstler gesagt hat, ist eine derartige Verachtung gegenüber den Wählern und gegenüber dem Land. Es zeigt sich einmal mehr, dieser Mann ist eine veritable Gefahr für die Demokratie.
Ich hole jetzt noch Maximilian Rieger, der auch hier uns begleitet hat durch die letzten 4 Stunden dazu. Er sitzt bei mir im Studio und er beobachtet Social Media und das Internet. Wie hat die Netzcommunity auf die letzten Minuten, auf die letzten Stunden reagiert?
Die Einschätzungen, besonders jetzt zur Rede von Donald Trump, sind ungefähr die, die wir jetzt auch gerade schon gehört haben, nur noch mal deutlicher in der Wortwahl. Ich habe eine Liste gemacht von Republikanern, die Joe Biden unterstützt haben, und was die da geäußert haben, waren in den letzten Minuten die Worte Lügner, Autorität, jede Stimme muss gezählt werden und auch die Zerstörung der Demokratie. Also ganz deutliche Worte dann auch von Republikanern, von Konservativen ursprünglich, die aber schon vor der Wahl für Joe Biden waren. Bemerkenswert, Ben Shapiro, einer der lautesten Unterstützer von Trump auf Fox News und auch in rechten Medienkreisen, auch der hat gesagt, das, was Trump da gerade getan hat, ist verantwortungslos. Und ich denke, das wird jetzt auch in den nächsten Stunden die wichtigste Frage sein. Wie reagieren die Republikaner, wie reagieren die Menschen, die bis jetzt auch Trump bei allen den Dingen, die er getan hat in den vergangenen Jahren, wie reagieren die jetzt? Wie reagiert das republikanische Establishment? Mhm.
Thilo Kößler, nach allen Erfahrungen, die Sie jetzt mit dem republikanischen Establishment gesammelt haben, was ist da zu erwarten?
Da ist gar nichts Gutes zu erwarten, Herr May. Wenn man sich die Republikanische Partei ansieht und die Geschichte mit Donald Trump, dann muss man ja sagen, dass es vor 4 Jahren im Jahr 2016 eine Bewegung gab in den konservativen Kreisen der Republikaner, die gesagt haben, never Trump. Man darf daran erinnern, dass Lindsey Graham gesagt hat, das ist ein Mann, mit dem kann man keine Politik machen. Und die Geschichte der Republikaner in diesen 4 Jahren ist, dass sie immer mehr in Deckung gegangen sind. Das ist keine Partei.